ARD.
Ich verbringe ja hier wirklich die meiste Zeit, eigentlich mehr als zu Hause fast schon. Ja. Und wenn ich hier bin, ist die Welt da draußen weiter weg. Das ist wichtig für meine Arbeit und wichtig auch für meinen Seelenheil.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte nimmt euch jedes Mal mit an Romanschauplätze oder auch an Orte, die für die Autorinnen oder Autoren wichtige Orte sind, weil sie dort schreiben oder gut denken können oder meinetwegen auch entspannen, mal Pause machen vom Schreiben. Stefan hat Marko Dinic getroffen, der hat ein neues Buch geschrieben, Buch der Gesichter heißt das, und er stand damit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Stefan, wo seid ihr denn hingegangen?
Ja, wir haben uns in der Bibliothek des Wiener Rathauses getroffen.
Ui.
Ja, dort kannten sie ihn nämlich schon. Das gab ein großes Hallo und da verbringt er auch ganze Tage. Also klar, er kennt natürlich die Leute und es gab natürlich auch Glückwünsche. Du hast es gesagt, Marko Dinic ist mit seinem neuen Roman Buch der Gesichter auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gewesen. Sein zweiter Roman.
Und der ist da bekannt mit allen, ja, weil er immer so oft in der Bibliothek da sitzt.
Du, der hat mir erzählt, er sitzt da zum Teil 12 Stunden. 12
wow.
Stunden in der Bibliothek. Also klar, der arbeitet da nicht nur und schreibt, sondern dann liest er auch mal Zeitungen. Die liegen da halt auch aus und dann quatscht man halt mal oder geht mal kurz einen Kaffee trinken. Da sind ja auch Kaffeehäuser um die Ecke. Das macht man dann halt so, aber das ist so eine Art Biotop für einen Schriftsteller.
So ein zweites Wohnzimmer auch. Das ist ja jetzt sein zweiter Roman, Buch der Gesichter. Erzähl uns mal ein bisschen was über Marko Dinic.
Naja, der ist ein Jahr vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in Wien geboren, hat aber seine Kindheit und Jugend in Belgrad verbracht. Zwischendurch war er dann auch mal ein paar Jahre in Deutschland. Dann hat er in Salzburg Germanistik und jüdische Kulturgeschichte studiert. Jetzt lebt er wieder in Wien und in seinem ersten Roman, Die guten Tage, da hat er über einen Bus geschrieben, der jeden Tag zwischen Wien und Belgrad hin und her fährt, diesen Gastarbeiter-Express. Und es ging in diesem ersten Roman um so diese Verlorenheit dieser jungen serbischen Generation zwischen Milosevic und NATO-Bombardements. Also dieses Heimatlose, dieses zwischen den Stühlen sitzen.
Worum geht es jetzt in diesem Buch, Buch der Gesichter?
Also in 8 Kapiteln aus 8 Blickwinkeln erzählt Marko Dinic die Shoah in Serbien, sogar aus der Perspektive eines Hundes. Sein Roman, das ist so ein Wimmelbild. Es ist so ein Universum, in das taucht man ein. Ein Universum voller Gewalt, aber auch voller jüdischer Kulturgeschichte. Und immer wieder spielt da auch die Donau eine Rolle. Also man muss sich da schon so ein bisschen drauf einlassen. Aber dann wird man auch wirklich belohnt. Man taucht in so eine ganze Welt ein. Es ist Erinnerungsliteratur im modernen Gewand. Brillant erzählt. Ich würde mal sagen, kein Wunder, dass er es auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2025 geschafft hat.
Also tauchen wir mal ein jetzt in das Arbeitsbiotop des Autors Marko Dinic auf in die Bibliothek des Wiener Rathauses.
Servus, dobro jutro.
Geht dobro nachher, jutro, oder? Dobro jutro.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann lass uns mal zu deinem Arbeitsplatz gehen. Okay, also wir sind jetzt hier am Wiener Rathaus.
Zur Bibliothek.
So, jetzt gehen wir hier in die Heiligen Hallen. Wiener Rathaus, gotischer Bau. Oh, Hammer. Hier gibt es noch, wie bei uns im Funkhaus, einen Paternoster.
Ja.
Aber der hier ist noch älter, so richtig mit dunklem Holz.
Das ist einer der letzten in Europa, ja.
Hammer.
Und in den steigen wir jetzt ein.
Okay, steigen wir in den Paternoster. Ich gehe mal vor.
So.
Wie hoch müssen wir?
In das erste Stockwerk, aber wir müssen noch einmal ein Mezzanin und einmal ein Halbstock überbrücken.
Ich habe heute gelesen in einem Roman, dass das eine Erfindung war, um Steuern zu sparen, das Mezzanin und Halbstock, weil die Steuern nach Stockwerken berechnet wurden. Und so wurde aus einem 5-stöckigen Haus in Wien plötzlich ein, 2-stöckiges mit 5 Zwischengeschossen.
Das Kapital findet immer seinen Weg, sich selbst zu vermehren. Also von dem her wundert es mich überhaupt nicht. Ja. Und jetzt müssen wir auch gleich aussteigen. So, ich steige mal als Erster aus und gehe mal vor. So.
Ja.
Da sieht es tatsächlich aus wie in Heiligen Hallen.
Genau, es hat so ein bisschen was Klösterliches. Ne? Es sind so gotische Bögen, die sind aber sehr hell gestaltet. Und oben könnte man glatt für ungarische Volksmalerei halten.
Ja, ich fühle mich tatsächlich eher hier wie so Harry Potter in Hogwarts. So kommt es mir immer so vor. Wenn man mal Pause machen möchte, hat man natürlich in diesem Gebäude viel Platz, um sich darin zu verlieren.
Ähnlich wie Hogwarts ist ja auch das, was bei dir rauskam. Ja. Zauberhaft. Also jetzt sind wir vor der Wien-Bibliothek im Rathaus. Was spielte das für eine Rolle für das Buch?
Naja, also der Großteil des Buches der Gesichter ist hier entstanden in der Rathausbibliothek. Ich habe, als ich nach Wien zog, 2017, gleich von Anfang an nach einer Bibliothek gesucht, in der ich arbeiten könnte und habe mich in die Bilder von dieser Bibliothek verliebt. Und als ich dann hierher kam, das erste Mal, war die Liebe real und seitdem komme ich fast jeden Tag hierher, um zu arbeiten. Man hat irgendwie so eine Vorstellung von diesen alten, verstaubten Bibliotheken und nachdem ich in so einer alten, verstaubten Bibliothek schon studiert habe, sie enttäuscht mich immer noch nicht. Ich komme hierher jeden Tag, fahre ein bisschen Paternoster, hier liegen viele Zeitungen aus und dann beginnt der Arbeitstag. Ja.
Wann fängt er so an?
Ich arbeite meistens hier zwischen 11 und 19 Uhr, also bis zum Schluss, genau, 8 Stunden. Sollten es schon sein. Wie viele von diesen 8 Stunden ich dann effektiv konzentriert schreibe, hängt von der Tagesverfassung ab, aber ich schaue, dass ich hier jeden Tag 8 Stunden bin. Ja.
Unser Kanzler wäre stolz auf dich.
Kein Kommentar.
Gedächtnis der Stadt steht hier. Wissen der Zukunft. So, gehen wir mal rein. Okay, also hier gibt es schon Winke, Winke, das heißt, die Leute kennen dich.
Ja. Hallo.
Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Ja. Jetzt bist du berühmt, oder?
Das Buch dreht seine Runden und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ob ich jetzt berühmt bin oder nicht, das ist irgendwie so unserer Zeit geschuldet. Irgendwie, dass die Leute ständig einem gratulieren, wenn es doch das Buch ist, das die Aufmerksamkeit bekommen sollte. Aber ja.
Na gut, aber du hast es ja geschrieben und du hast ja gerade gesagt, 8 Stunden täglich Arbeit, das ist sozusagen ein Buch, das nach Schweiß riecht.
8 Stunden täglich in der Vorbereitungszeit und dann schon bis zu 12 Stunden täglich, als es dann fertig geschrieben wurde.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
5,5 Jahre habe ich daran geschrieben. Mein Problem an dieser ganzen Sache ist, es gibt ja natürlich Leute, die sich mit ihrem Schreiben exponieren wollen und es gibt auch Leute, die sich hinter ihrem Schreiben verstecken wollen und ich glaube, ich gehöre eher zu der zweiteren Kategorie.
Okay. Wow.
Ja, passt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie die Wien-Bibliothek nennen.
Das ist zentral und die kommt natürlich auch aufs Cover, ist ja logisch.
Bitte wow. Nicht
noch mehr heilige Hallen.
Also, Sie können sich hier...
Super, danke.
Oh, danke, das ist total nett.
Wollen Sie frische Luft? Ich meine, dann kommt halt der Lärm von draußen.
Ach, bis, ja.
Es riecht nach alten Büchern, ne? So ein bisschen staubig, ein bisschen nach... sag ich mal, gut abgehangenem Wissen.
Ja, Dankeschön.
Wenn Sie was brauchen, ich bin eh vorne.
Ja, das ist der Vorteil natürlich, wenn man seit 8 Jahren hierher kommt.
Das heißt, ihr duzt euch auch schon?
Durchaus natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man kennt sich, also so, man grüßt sich. Und genau, und dann, klar, wenn irgendwelche Bücher erscheinen oder wenn... ist man dann doch präsenter in den Medien und auf einmal kann das Gesicht zum Medium eingeordnet werden. Und doch, man freundet sich schon mit der einen oder dem anderen auch an, was sehr schön ist natürlich. Gerade weil man hier so viel Zeit verbringt. Also ich verbringe ja hier wirklich die meiste Zeit eigentlich, mehr als zu Hause fast schon. Ja. Das ist ja auch irgendwo das Schöne, dass man auch ein zweites Zuhause sucht und findet, das einen ja irgendwie auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich mache, also meines Berufes und meines Handwerks, das auch irgendwie dann die Welt draußen vergessen macht. Ja? Auch wenn sie natürlich hier über die vielen Zeitungen und über die Medien, die hier auslegen, durchaus präsent ist. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, wenn ich das Rathaus betrete und wenn ich hier bin, ist die Welt da draußen weiter weg. Und ich glaube, es ist wichtig. Das ist wichtig für meine Arbeit und wichtig auch für mein Seelenheil, muss ich auch gestehen.
Die Welt wird ja auch akustisch sozusagen so ein bisschen ausgesperrt. Die vielen Folianten und Bücher, die hier stehen. Wir sitzen jetzt hier in so einem Raum, der ist voller Bücher. Wir sind auf mehreren Galerien, das geht bis zu 2 hoch, umgeben. Und die stehen in fein von Tischlern eingesetzten Regalen, richtig schön eingepasst. Und Teppichböden kommen auch noch dazu. Das heißt, es dämpft die Außenwelt ein wenig, weil du von zweitem Zuhause gesprochen hast. Du bist ja ziemlich viel hin und her gewandert, könnte man sagen. Also in Wien geboren, dann hast du die meiste Zeit in Belgrad gelebt. Dann hast du erzählt, was du in Salzburg hast da studiert, Germanistik und jüdische Kulturgeschichte. Was ist für dich Heimat, wenn Zuhause, zweites Zuhause zumindest die Bibliothek ist?
Ich antworte mittlerweile auf diese Frage mit Wladimir Pistolo, der hat das sehr schön gesagt. Heimat ist dort, wo ich mich schäme. Heimat ist dort, wo ich mich sogar für die Farbe der Straßenbahnen schäme. Dadurch, dass ich mich sehr oft für die österreichische Politik und die Art, wie hier mit bestimmten Bevölkerungsgruppen umgegangen wird, schäme, ist, glaube ich, hier auch mittlerweile etwas wie ein Stück Heimat für mich geworden, wobei mir natürlich noch der Pass dazu fehlt, zu diesen Heimatsgefühlen, die ich verspüre.
Welchen Pass hast du denn?
Ich habe einen serbischen Pass nach wie vor, ja.
Auf der Charme-Skala würde Serbien aber auch relativ weit vorn mitspielen, oder? Oh. Immerhin Krieg angezettelt, Kriege.
Kriege angezettelt, Kriege verloren, Verluste nicht eingestanden. Ja, doch, doch. Also so, da gibt es noch einiges, wofür man sich in Serbien schämen könnte. Aber worauf man auch dieser Tage auch durchaus mit Optimismus blicken könnte, weil natürlich wie oft in der Geschichte, und das dürfte ja wohl Deutschland als auch Österreich nicht unbekannt sein, die ja bekanntlich mehrere Kriege angezettelt haben, gibt es dann auch irgendwann mal in der Geschichte auch die Gegenbewegung und die dann einen umso optimistischer stimmt, auch wenn dieser Gegenbewegung sehr viele Repressionen widerfahren.
Du meinst die Studenten, die seit einem Jahr auf die Straßen gehen?
Genau, ja.
Dann spiele ich mal den Advocatus Diaboli. Geschichte kann man auch umschreiben. Geschichte wird oft von den Mächtigen geschrieben oder sie wird eben verfälscht, wie zum Beispiel jetzt gerade in Russland zu erleben. Und Gegenpart Ukraine, die jetzt auch Geschichte und die eigene Kultur benutzen, um die eigene Identität auch zu stärken, also als Ausdruck des Souveränen, als Selbstbehauptung.
Ja, Geschichtspolitik ist natürlich ein großer Faktor und wie Geschichte benutzt und instrumentalisiert wird, zum Beispiel eben Kriege zu legitimieren sind. Ja? Also das, was Putin zur Legitimation seines Angriffskrieges auf die Ukraine hergenommen hat, das ist ein alter Hut. Das hat Milosevic schon damals in den 90ern betrieben. Also aus der Annahme eines drohenden Genozids heraus müssen wir jetzt hergehen und einen Präventivkrieg starten. So begann der Kroatienkrieg, so begann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Dass die Geschichte instrumentalisiert wird, ist, glaube ich, klar. Dass Geschichte aber auch gemacht wird von viel kleineren Akteuren, sollte auch klar sein. Also was daraus folgt, ist eigentlich, dass Geschichte immer im Grunde ein Aushandlungsprozess ist und auch ein Aushandlungsprozess, der nicht immer friedlich vonstatten geht. Ich würde sogar sagen, meistens nicht vonstatten geht. Unsere Geschichte steht auf wackeligen Beinen. Ja.
Du erwähnst den Einzelnen. Ich habe in diesen Tagen viel darüber nachgedacht, was zeichnet eigentlich die Literatur des Donauraums aus? Und dazu gehört ja auch Serbien. Und mir fiel so auf, weil ich auch dein Buch jetzt gerade aktuell gelesen habe, dachte ich so, eigentlich ist es relativ typisch. Es sind zwar Einzelschicksale, aber die Kollektive, die spielen als Wimmelbild im Hintergrund immer irgendwie mit. Liegt das an dieser Vielvölker, viel Religionen, viel Kulturenregion?
Bestimmt. Also so das Erbe der K&K-Monarchie spielt auf jeden Fall eine Rolle und nicht nur im positiven Sinne. Also so die Gewalt dieser K&K-Monarchie, die ja immer sehr auch ein bisschen meines Erachtens außen vor gelassen wird, weil eben so ihr Vielvölker Antlitz immer in den Vordergrund gerückt wird, wenngleich sehr oft diese Vielvölkerbeschaffenheit aus der Warte der deutsche Österreicher immer sehr in den Vordergrund gerückt wird, aber eben nicht aus der Warte der vielen Minderheiten, der vielen Völker, die an den Rändern dieses Reiches gelebt haben, erzählt wird. Es ist trotzdem so, dass natürlich diese ganzen Geschichten so weit ihre Runden gedreht haben, dass ich als jemand, der in Serbien geboren wird, Gemeinsamkeiten der dortigen Literatur mit der jiddischen Literatur in Galizien finde. Das war auch einer der Gründe, wieso ich jüdische Kulturgeschichte angefangen hatte zu studieren, weil ich ein Stück der Welt, die ich kannte, woanders fand. Und ich glaube, das ist natürlich ein großes kulturelles Erbe. Es werden ja immer so diese Klassiker zu Recht auch, also so Josef Roth oder Stefan Zweig oder Peter Nordasch, Esther Hasi, aber auch Daniel Lokisch, Tishma, Juditha Schalgo fällt mir auch ein. Als Vertreterinnen und Vertreter dieser mitteleuropäischen, ich würde eher sagen Donauliteratur genannt. Ich hatte schon da noch das Gefühl, dass deren Zeit irgendwie vorbei ist, aber beziehungsweise, dass niemand irgendwie nachkam, der weiter in dieser Welt feilen wollte. Oder wenn es sie gab, waren deren Protagonisten oder deren Literaten schon zu alt. Ich wollte einfach an dem weiterarbeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich fast schon eine Verantwortung, die ich da verspürt habe gegenüber dieser wirklich für mein Dafürhalten einer sehr wichtigen Literaturtradition, aus der ich selber komme und aus der Verantwortung heraus, dass sehr viele Geschichten nach wie vor noch nicht erzählt sind, ja? Und dass sich dieser Raum immer weiter transformiert.
Also im Prinzip das Jüdische als Bindeglied eines Raumes, der so bunt ist, wie er eben ist.
Das Jüdische würde ich gar nicht so als Bindeglied nennen. Das Jüdische kam bei mir aus der Beschäftigung mit der Shoah im ehemaligen Jugoslawien zustande und mein Fokus darauf. Aber tatsächlich glaube ich trotzdem, dass das Jüdische nur ein Aspekt ist, in dem natürlich vieles kulminiert. Also wenn wir uns zum Beispiel die jiddische Sprache anschauen, in der sowohl slawische, hebräische als auch deutsche Einflüsse, deutschsprachige Einflüsse sich zu dieser sehr interessanten Sprache und Literaturtradition vermengen, könnte man das natürlich so als Bindeglied ausweisen, wobei durch die Städtelkultur und das durchaus eine sehr geschlossene Welt war. Erschlossen wurde sie uns ja erst durch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wie zum Beispiel Manes Berber oder Soma Morgenstern, aber das war ja eigentlich eine ziemlich geschlossene Welt, von der die Leute sehr lange Zeit ja kaum etwas wussten. Insofern weiß ich nicht, ob das Bindeglied sein könnte, aber die Vielfalt, ich sehe die Vielfalt tatsächlich als ein Netz voller Verbindungen, ja? Und da ist das Jüdische tatsächlich ein großer Aspekt dessen, aber natürlich auch die slawischen Einflüsse, die ja gerade, wenn wir über den Donauraum reden, sehr stark sind und sehr stark auch unterdrückt waren. Die muslimischen Einflüsse, über die kaum jemand redet, aber die vor allem in Bosnien ja eine ganz eigene Art von Vielfalt geschaffen haben.
So auch sprachlich zum Beispiel. Ne?
Ungemein, ja. Auch die spanischen Einflüsse, die mit den jüdischen Einwanderern aus Andalus kamen und so weiter. Also wir haben es hier eigentlich mehr mit einem Netz, einem engmaschigen Netz an Verbindungen zu tun, die nach wie vor nicht freigelegt wurden. Und was unsere Aufgabe wäre, also egal, ob es Historikerinnen und Historiker sind, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen und Künstler. Ja. Ich bin der Meinung, dass die mitteleuropäische Literatur immer noch ihre Relevanz hat, weil ich sie tatsächlich irgendwo auch als eine der Vorzeigenliteraturen Europas sehe. Keine Literatur Europas bildet die Vielfalt der Region, aus der sie kommt, besser ab, für mein Dafürhalten. Im Zuge der Recherchen zu meinem Roman habe ich gemerkt, dass gerade vor dem Hintergrund dessen, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber nicht nur die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sondern ganze jüdischen Gemeinden in Serbien sterben, also die jüdische Gemeinde, die ich im Buch darstelle, die Semlina-Gemeinde, zählt mittlerweile kaum mehr 30 Leute. Das sind alles sehr alte Leute, viele von ihnen leben in Israel oder in den Staaten, ihre Nachfahren. Und Insofern stellte sich tatsächlich die Frage, hey, wer erzählt die Geschichte dieser Leute und wäre es eine Übertretung, diese Geschichte zu erzählen als Nicht-Jude? Und dann habe ich gleich diese Frage beiseite gestellt, warum sollte ich mir diese Frage stellen, wenn ich mich so weit informiere, dass ich mir tatsächlich genug Wissen aneignen kann, um diese Geschichte zu erzählen. Und daraus ist Buch der Gesichter entstanden.
Naja, die kulturellen Ayatollahs könnten dir jetzt kulturelle Aneignung vorwerfen, aber ist egal. Wir sind jetzt beim Buch. Du hast es gerade angesprochen, das Buch der Gesichter. Ich fand es nicht so ganz leicht zu lesen, weil es nicht linear erzählt, sondern es hat so was Zyklisches. Also es sind ja 8 Episoden und mit verschiedenen Perspektiven. Du beschreibst die Gegend in und um Belgrad und zwar 1942 unter der deutschen Besatzung. Und ich bin gestolpert über diese Figur des Isaac Raas. Er ist ja sozusagen der letzte Überlebende, der letzte jüdische Überlebende. Zumindest stellst du ihn so dar. Und da habe ich an die Figur des Ahasver gedacht, des ewig wandernden Juden. Er wandert ja dann auch durch Belgrad. War das so ein bisschen im Hintergrund die Idee?
Nein, tatsächlich nicht. Der Ahasver, der hat eher christlichen Ursprung und hat eher so einen Ursprung im europäischen Antisemitismus. Das war eher nicht die Überlegung, sondern meine Überlegung war eigentlich gar keine Überlegung, sondern es war ein Bild, als ich bei meinen Recherchen zum Kladovo-Transport die Tatsache stieß, dass Serbien als eines der ersten Länder in Europa für judenfrei erklärt worden war, kam das Bild dieses letzten Juden von Belgrad in meinem Kopf auf. Und ich habe mir die Frage gestellt, was passiert mit ihm? Also was passiert mit diesen Menschen? Und das ist wie so ein literarisches Urbild, das mir da auftaucht. Und ich habe mich von diesem Bild leiten lassen, dass sich der Ahasver-Mythos da aufdrängt, kann sein, aber er war tatsächlich nicht der Initialgedanke dazu, weil der Ahasver-Mythos eben eine eher problematische Konnotation hat, weil er mir dann doch auch irgendwo so zu einfach ist und ich durchaus gewisse Komplexitäten und Ambivalenzen jüdischen Lebens in Europa aufzeigen wollte. Und da ist der Ahasver-Mythos ja fast schon ein eher plattes Bild.
Weiter im Personal, es taucht noch auf eine Dackelhündin, die aber ein Halsband hat mit hebräischen Buchstaben rum und sie heißt Malka. Aus deren Perspektive du beschreibst, das fand ich persönlich eins der gelungensten Kapitel. Es tauchen auf 2 Anarchisten, ein Pärchen, und es taucht auf Petar, ein Rom. Podaimos, also die Vernichtung der Roma und Sinti in Europa, die ist so ein bisschen unterbelichtet. War es dir deswegen wichtig, ihn dort einzufügen oder warum ist er Teil dieses Buches?
Ja, klar, natürlich. Also ich glaube, die Podaimos sind ein großer blinder Fleck in der Geschichte der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Und nach wie vor, auch wenn man jetzt sieht, wie die deutsche Bundesregierung mit dem Roma-Denkmal in Berlin umzugehen gedenkt, ist es eigentlich eine absolute Katastrophe, dass so wenig Rücksicht auf diese Geschichten genommen wird. Und es war mir wichtig, eine Identifikationsfigur auch für Roma und Romja in diesem Buch zu verankern, weil eben auch ihre Geschichte und vor allem die Geschichte ihrer Ermordung auch literarisch nicht festgehalten wird, was sich hoffentlich in Zukunft ändern wird. Also wir haben ja noch viele Geschichten, die es zu erzählen gibt, weil wir haben ja heutzutage doch einen Trend hin zur Dystopie, einen literarischen Trend, wie ich meinen würde. Wir brauchen gar nicht in die Zukunft blicken, weil wir hatten schon dystopische Zustände in diesem Teil Europas. Und Teil dieser dystopischen Zustände waren auch die Podaimos, denen ich da auch irgendwo literarisch ein Denkmal setzen wollte, beziehungsweise zumindest darauf hinweisen wollte, literarisch.
Petar, so heißt er, ist ja Partisan. Du machst ihn ja quasi zum Halbbruder von Isaac. Also der Jude und der Rom als Brüder auch in dieser Rolle des Opfers, ja?
Naja, in der Rolle des Opfers, das würde ich Buch der Gesichter lesend eher bezweifeln, weil das durchaus ambivalente Figuren sind. Isaac wahrscheinlich eher, weil er einfach ein gezeichneter Mensch ist. Petar eher weniger, weil er doch ein aktiver Teilnehmer im Krieg ist. Und wahrscheinlich auch dann dadurch nicht vor Kriegsverbrechen oder etwaigem gefeilt ist. Also keine Heldengeschichte und ich wollte auch eben nicht die Leute als passive Menschen darstellen, sondern sie in ihrer äußersten Ambivalenz zeichnen. Die Symbolik ist durchaus gegeben, wenngleich man darauf hinweisen muss, dass sie beide Atheisten sind. Sie kämpfen ja gegen diese Stigmatisierungen. Da ist auf jeden Fall ein Widerstand in ihnen, sich auf die Hautfarbe oder auf ihren Namen oder auf ihre Identität reduzieren zu lassen. Und ich glaube, das ist der Kern, wenn es um die Identitäten der Protagonisten in diesem Roman geht.
Ambivalenz, das schimmert immer wieder durch. Täter-Opfer, das ist nicht immer so ganz gleich verteilt. Du lässt ja auch den Antisemitismus der Partisanen hier und da immer mal wieder durchblicken. Wie verbreitet war der?
Der linke Antisemitismus funktioniert nicht so wie der rechte Antisemitismus. Er ist auf der einen Seite kein rassischer Antisemitismus, sondern es ist eher ein funktionaler Antisemitismus. Eher so die Vorstellung des Juden als Kapitalisten und natürlich in neuerer Zeit als Handlanger des amerikanischen Imperialismus, die ja Hand in Hand gehen. Im Buch selbst thematisiere ich eher in der anarchistischen Bewegung gab es gerade bei Bakunin, konnte man sehr antisemitische Tendenzen eben auch aus dieser Annahme des Juden als Kapitalisten, aber auch des Juden als Bolschewiken, weil es durchaus viele Jüdinnen und Juden in der bolschewistischen Bewegung gab, denen ja die Anarchisten sehr missgünstig gegenüberstanden, weil sie sie auch eingesperrt und gemordet haben. Ich wollte da auch dieses kleine Stück des linken Antisemitismus durchaus beleuchten, aus der Überzeugung heraus, dass ich als Linke auch die Verantwortung habe, Linke darauf aufmerksam zu machen, dass wir durchaus eine Geschichte des Antisemitismus in unseren Reihen haben und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
In deinem Buch spielt Gewalt eine wahnsinnig große Rolle. Also historisch spannt sich das Buch ja quasi vom Ersten Weltkrieg über den Zweiten bis zu den 90er Jahren und überall wahnsinnige Gewalt. Warum war dir das wichtig? Ist das sozusagen typisch für diese Region? Das wird dir ja immer nachgesagt.
Nein, also die Gewalt endet nicht bei den 90ern. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, zumindest von den Reaktionen meiner Leserinnen und Leser, auch eine Tagesaktualität im Buch mitschwingen zu lassen, gerade mit den letzten Passagen. Es geht um Kontinuitäten von Gewalt und es geht um Kontinuitäten von kriegerischer Gewalt, die ausgelöst wird, die legitimiert wird über Ideologie. Und wie diese Ideologien in unsere Jetztzeit hineinwirken. Wenn dich an die letzte Szene erinnern kann, der Soldat schießt auf ein muslimisches Buch. Auch wenn wir wissen, dass er als Leser auf ein jüdisches Buch schießt. Aber er ist der Überzeugung, dass er auf ein muslimisches Buch schießt. So diese Kontinuitäten der Ideologie, wie die Ideologie unseren Blick auf das, was vor uns liegt, verblendet und sie uns sehr gewalttätige Dinge machen lässt.
Und immer sind ja auch Kulturgüter, in dem Fall das Buch, die Haggada, in Anführungsstrichen Opfer von Gewalt. Im Bosnienkrieg wurden ja auch Bibliotheken, zentrale Bibliothek in Sarajevo zum Beispiel, bombardiert. Das Gleiche erleben wir jetzt gerade in der Ukraine. Ja. Wertvolle Kulturgüter, die auch Teil einer Identität sind, werden zerstört als Teil der Kriegsführung, oder? Darum geht's. Etwas Neues zu etablieren, eine andere Kultur auszulöschen.
Ja, natürlich. So Bibliotheken und Wissenseinrichtungen sind ja nicht umsonst Teil von Kriegsführungen. Warum werden Friedhöfe der Uiguren in China zerstört, in so staatlichen Mausoleen eingerichtet, damit die Leute sich nicht erinnern können? Ja? Warum werden alle Universitäten in Gaza zerbombt? Warum werden Bibliotheken in der Ukraine zerstört? Warum werden in Khartoum Bücher verbrannt? Ja? So, weil sich in den Büchern das kollektive Wissen über Generationen bündelt. Und über dieses Wissen haben wir auch Zugang zu den Erinnerungen unserer Ahnen und können eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wer wir sind in dieser Welt. Und auf diese Kontinuitäten hinzuweisen, war meine Aufgabe.
Wir sitzen jetzt gerade in einer Bibliothek, umgeben von vielen alten Büchern. Sie riechen auch alt, ein bisschen staubig, ein bisschen muffig, wie es eben so ist. Das heißt, in Friedenszeiten ein Ort der Zuflucht, auch des Rückzugs, für dich auch ein Schreibort, in Kriegszeiten Target, sozusagen als militärisches Ziel, wenn wir das nochmal so zusammenfassen würden. Ich finde ja interessant, in deinem Buch spielt Palästina ja auch eine Rolle für Olga Rass, die Mutter von Isaac, als Hoffnungsort, aber auch für die Menschen auf den Donauschiffen, die warten, zum Warten verdammt sind. Ist Palästina sozusagen heute noch der Ort der Hoffnung?
Historisch gesehen, weil ich beleuchte ja auch die Anfänge des Zionismus auf dem Balkan, als nationale Bewegung ist dem so und vor allem während des Zweiten Weltkriegs, als die Weltgemeinschaft sich dazu entscheidet, einfach Jüdinnen und Juden nirgends Zuflucht zu gewähren, ist natürlich Palästina auch durch die schon sehr stark in den Gemeinden, in den einzelnen Gemeinden implementierten Sehnsüchten und Hoffnungen, die mit Palästina verbunden sind, ist es natürlich ein Zufluchtsort. Theodor Herzl ist eigentlich ein Budapester Jude gewesen. Sein Vater kommt aus Semmun, das Grab seines Großvaters, der ja im Buch eine große Rolle spielt. Von Simon Lebel wird er im Buch genannt, aber eigentlich Simon Leob Herzl, dessen Grab ist immer noch in Semmun. Und die Herzls stammen tatsächlich aus dieser kleinen Garnisonsstadt. Und die Vorstellung von Palästina als einem jüdischen Zufluchtsort ist natürlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs sehr, sehr stark verankert. Und deshalb brechen die Leute auch dort auf, weil sie wissen, der Weg nach Amerika ist versperrt. Was ist am nächsten? Wo leben noch? Wo wäre ein sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden? Das kann nur Tel Aviv sein. In dem Falle ist das Schiff nach Haifa. Dort müssen sie aufbrechen.
Die Donau spielt ja auch eine Rolle, immer wieder. Auf der Donau warten sie, dass sie los können nach Palästina. Auf den Schiff wechseln ja auch mehrfach die Schiffe. Die 1200, wie du sie nennst, die meisten Juden aus Wien, aber auch aus anderen Ländern. In der Donau schwimmen aber auch die Leichen. Leuersparti Neutsch hat mal geschrieben, kann man in der Donau nach 1944, 45 noch schwimmen?
Kann man 2025 im Mittelmeer schwimmen? Da haben wir wieder Kontinuitäten von Gewalt. Ich bin der Überzeugung, dass als Schriftstellerin, Schriftsteller, die sich mit Gewalt beschäftigt, müssen wir uns auch immer die Frage der Geografie stellen. Das, was Martin Pollack als kontaminierte Landschaften einmal beschrieb. Und wir müssen uns der bewusst werden, wenn wir über Gewalt schreiben wollen, dass wir uns in solchen Landschaften, vor allem in Europa, nonstop bewegen. Und wir zwangsläufig uns die Frage stellen müssen, was ist hier passiert und wann ist es passiert? Weil es ist sicher etwas passiert. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist in den meisten Fällen ein Fakt. Und die Donau steht natürlich sinnbildlich für eine derart kontaminierte Landschaft, weil sie ist natürlich auch mit sehr vielen Sehnsüchten verbunden. Ganze Gedichte, also sogar ganze Gedichtereigen besingen sie. Und sie wird natürlich zu einer Idylle und zu einem idyllischen Ort. Die Geschichte macht sie aber auch zu einem Grab. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich meine Vorstellung der Donau. Es gibt keinen schöneren Anblick, also auch für mich nicht, wenn ich irgendwie hier in Wien stehe oder vor allem in Belgrad an der Kalemegdan-Festung stehe und zur Donau hinblicke oder zur Save hinblicke, wie sie in die Donau fließt und gleichzeitig weiß, dass hier wahrscheinlich immer noch Leichen begraben liegen, ja, aus einer anderen Zeit oder vermeintlich anderen Zeit. Ja.
Wie siehst du deine Rolle als Schriftsteller? Es ist ja, wenn man so will, Erinnerungsliteratur, die Zeitzeugen von damals, die Shoah-Überlebenden, sie sterben langsam aus. Meine These ist, in dem Maße, wie sie aussterben, werden die Rechtsextremen immer frecher. Sowieso kommunizierende Röhren. Wie siehst du dich da als Schriftsteller?
Ich glaube, das Sterben der Zeitzeugen hat kaum etwas mit dem zu tun, wie sich die Rechten verhalten. Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir mit dieser rechten Gewalt umgehen und wie wir als Kollektiv und als politisches Kollektiv, aber auch als Gesellschaft mit dieser rechten Gewalt umgehen oder ob wir sie normalisieren. Damit haben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wenig zu tun, weil das hat mehr mit auch mit unserer Medienlandschaft zu tun, wie sie aufbereitet wird. Die Tragweite der Shoah habe ich erst entdeckt, als ich die jiddische Literatur entdeckt habe, also als ich entdeckt habe, was schon verloren war. Ich sehe kaum Dokumentationen über Familien, die zerstört wurden. Eigentlich über das kulturelle Erbe, das mit der Shoah verloren gegangen ist. Das europäische kulturelle Erbe, das mit der Shoah verloren. Was ich hingegen bekomme, sind irgendwelche fetischisierten Dokumentationen in den öffentlichen, auch in den öffentlich-rechtlichen, über Hitlers Handlanger zum 10.000. Mal. Wir wissen alles über die Täter. Wir wissen alles über die Täter. Wir wissen kaum etwas über die Opfer, nach wie vor. Darin spiegelt sich auch unser Umgang mit der Vergangenheit. Und es liegt in meiner Verantwortung als Schriftsteller, wie ich mit der Tatsache des 20. Jahrhunderts umgehe. Ja? Mit der Tatsache, dass es diese Gewalt gab und mit der Tatsache, dass es Menschen gab, die erklärtes Ziel dieser Gewalt waren. Und wir haben es wieder, und die Leute wollen es nicht sehen, weil es diesmal wahrscheinlich auch andere Gruppen sind, die der Gewalt ausgesetzt sind, aber die Leute wollen es nicht wahrhaben, dass rechte Gewalt wieder in ihren Straßen nicht nur marschiert, sondern wirklich auch deren Spreche wieder in die Politik reingeht, dass Fremdenfeindlichkeit wieder zum guten Ton gehört und so weiter. Und weil die Leute auch nicht irgendwie wahrhaben wollen, dass sich ihre Gesellschaft verändert, dass wir viel mehr migrantische Menschen in diesen Ländern haben. Das will man in Österreich seit 200 Jahren nicht wahrhaben, weil Österreich war immer schon migrantisch geprägt. Aber trotzdem finden sich die Kontinuitäten auch dieser Ideologie in unserer Jetztzeit, eben weil wir es verabsäumt haben, uns tatsächlich mit den Opfern auseinanderzusetzen.
Und weil es diesen Mythos der Reinrassigkeit gibt, der ja an sich schon eine falsche Grundvoraussetzung ist. Also es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen über den europäischen Genpool. Ötzi war Anatolia zum Beispiel.
Nein, also so ins Rassische will ich gar nicht mal reingehen. Heutzutage geht es meines Erachtens ganz stark um Deutungshoheiten und es geht ganz stark um Narrative. Und was die Rechten mittlerweile verstanden haben, ist, dass, und man kann es nicht genug betonen, sie haben ihren Gramsci genau gelesen, es geht um Deutungshoheiten im Kampf um die Kulturhegemonie.
Und es geht aber auch um ganz viel Geld, wenn man sich die Geldgeber anschaut.
Natürlich, aber das Geld, sobald eine Hegemonie etabliert wurde und sobald ein Narrativ, das früher am Rand war, mittlerweile Mainstream wird, dann kommt das Geld automatisch. Siehe zum Beispiel, weiß ich nicht, Woke Culture, ja, die eigentlich ein ziemliches Randphänomen in Amerika der 80er, 90er Jahre war und dann nach und nach ihren Eingang in den Mainstream gefunden hat, bis zum heutigen Tag, wo wir im Grunde Diversity auch sehr, sehr stark im Kapitalismus implementiert sehen. Ja. Das kann man gut finden, das kann man kritisieren, wie auch immer. Diese Kulturkämpfe sind so alt wie die Menschheit und Identitätspolitik, das ist keine Spezialität von Linken oder von Liberalen, das können die Rechten genauso gut, wenn sogar nicht besser, weil die Rechten scheuen sich auch nicht davor, Polizeigewalt anzuwenden, wie zum Beispiel Donald Trump jetzt in den USA. Also die Verantwortung liegt auch bei uns als Gesellschaft und gerade, wie ich finde, bei den Medien sehr stark.
Und bei den Schriftstellern, was wäre die Verantwortung des Schriftstellers, also deine?
Ich kann auf dieses Buch verweisen. Beim nächsten Buch können wir dann wieder darüber reden, was meine Verantwortung ist. Bei diesem Buch war meine Verantwortung zu sehen, welche Kontinuitäten der Gewalt gibt es, welches Dasein führen die Ideologien des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit. Also welcher Rattenschwanz zieht sich da durch die Geschichte? Da machen mir viele Entwicklungen der letzten Jahre große Sorgen. Ja? Gerade auch mit dem Aufkommen dieser ganzen liberal-faschistischen Parteien. Die heute wollen wirklich solche Tech-Neoliberalen. Die haben ganz andere wirtschaftliche Fantasien, aber es gibt auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner und das ist die Polarisierung, das ist die Spaltung. Das ist das Liefern einfacher Antworten auf sehr komplexe gesellschaftspolitische Fragen. Das ist der äußerste Nationalismus, der, wie wir wissen, und das wissen wir nicht erst seit Hannah Arendt, immer in Krieg führen wird.
Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch, Henrik Saanto, halb Ungar, halb Finne, hat jetzt ein Buch rausgebracht, ein Roman, das heißt Treppen aus Papier. Worum geht es? Es geht um ein Wohnhaus in Deutschland und er beschreibt aus der Perspektive der Tapeten dieses Hauses die Bewohner durch die Zeiten. Und natürlich haben da die Nazis gewohnt, das Haus gehörte einem jüdischen Besitzer, der auch eine Uhrmacherwerkstatt dort hatte. Verschiedene Generationen, also Kinder von Nazis, die einen, Kindeskinder von Nazis, heute Progressiven in Anführungsstrichen, begegnen sich. Man erfährt auch ganz viel über Alltag und da wohnt Özlem und da ist die Postbotin. Früher war es ein Hardcore-Nazi, heute ist es eine türkischstämmige Frau und. Und es wohnen ganz diverse, bunte Leute dort, aber eben, es gibt auch das Alte, diese Schichten, auch diese ideologischen Schichten. Und das, was zu Hause nicht erzählt wird und wurde, das kommt langsam an die Öffentlichkeit und die Tapeten wissen Bescheid. Also das würde ich dir sehr ans Herz legen. Ich mag es sehr.
Das Buch, das ich empfehlen möchte, nämlich Rückkehr nach Syrien von Ronja Othmann, ihr neuestes Buch, in dem sie tatsächlich ihre zwei Reisen nach dem Fall des Assad-Regimes, ihre zwei Reisen in Syrien beschreibt und im Grunde uns auch auf die ideologischen und politischen Unwegsamkeiten nicht nur in Syrien selbst, sondern uns tatsächlich auch irgendwie eine Perspektive gibt, wie wir hier in Europa grundsätzlich mit solchen Entwicklungen umgehen müssen.
Danke dir.
Gerne.
Ja, also das ist ein ganz toller Ort, so eine Bibliothek für ein Gespräch. Ich war ja auch mit Dennis Ode mal in der Leipziger Stadtbibliothek, ein Lieblingsort von ihr und das war auch großartig. Da sind wir auch von ganz allein dann über Bücher ins Gespräch gekommen. Kann man sich übrigens noch anhören in der ARD-Audiothek, wie auch alle anderen Folgen von Orte und Worte. Und was würdest du jetzt sagen, Stefan, für wen ist denn das ein passender Roman?
Also wer sich für europäische Geschichte und das, was deutsche Besatzer in Serbien angerichtet haben, interessiert, der ist hier goldrichtig. Aber Achtung, Triggerwarnung, das ist nichts für schwache Nerven. Da treiben die Toten in der Donau, da wird's schmutzig, da wird's elendig, da wird's brutal und ungeschminkt. Das Buch erzählt aber auch die Geschichte eines Verlusts, also einer Leerstelle. Was bleibt, wenn eine ganze Volksgruppe ausgerottet wird? Das ist ja nicht nur ein Verbrechen, es ist auch ein Verlust an kulturellem Gedächtnis. Und Marko Dinic, der sorgt dafür, dass nicht vergessen wird. Es ist Erinnerungsliteratur im besten Sinne. Wir erfahren zum Beispiel auch, dass Zionismus sehr viel mit einer kleinen jüdischen Gemeinde in Serbien zu tun hat. Und die Grautöne von Geschichte, die erfahren wir auch. Also wie sich Menschen aus welchen Gründen auch immer auf die eine oder andere Seite schlagen oder einfach nur durchschlagen. Wir lernen also einiges über uns selbst, über Menschen überhaupt. Also man braucht ein bisschen Kondition beim Lesen, aber es lohnt sich.
Und es klingt für mich ganz nach dem richtigen und wichtigen Buch zur Zeit.
Auch. Irgendwie auch, ja.
Ja. Also, wer es lesen möchte, das Buch der Gesichter ist bei Jolnay erschienen, kostet 28 Euro und hat 464 Seiten.
Mehr Buchempfehlungen in den Shownotes. Uns gibt es jeden Donnerstag frisch. Ich bin Stefan Oschwein.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, viel Ciao. Spaß beim Lesen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.